Sehr geehrte Damen und Herren, es geht um Thromboseprophylaxe. Ich habe es auch ein wenig breiter interpretiert, wie Sie sehen werden. Und während du den Vortrag gehalten hast, Peter, ist mir noch ein Fallbericht eingefallen, den ich dann noch ergänzt habe und den ich Ihnen berichten werde. Naja, ein Dia, was Sie, ja, Dias gibt es ja nicht mehr, eine PowerPoint-Folie, ja, aber ich bin halt noch vom alten Schlag. Thrombotische Erkrankungen, wir scheiden zwischen arteriellen und venösen Thromboembolien und Thrombosen, und heute geht es in meinem Vortrag nur um die venöse Thrombose, die sich meistens in den unteren Extremitäten bildet, aber auch in den Beckenarterien, und dann das lebensbedrohliche Problem der Pulmonalembolie verursachen kann. Nun zur Epidemiologie der venösen Thromboembolie. Die Inzidenz ist wirklich stark altersabhängig. Ja, nichts wird besser mit dem Alter, alles wird gefährlicher, die Risiken steigen, und wenn man das jetzt in Zahlen ungefähr ausdrückt, in Bezug auf das Alter bezieht, ist es so, dass wir beim Kind ein extrem niedriges Thromboserisiko haben. Gibt es auch den einen oder anderen Patienten, der sich damit spontan manifestiert. Meistens sind es aber Thrombosen bei Tumorerkrankungen oder Herzerkrankungen. Zwischen 20 und 40 haben wir ein Risiko zwischen 20 und 40 auf 100.000. Und wenn wir dann höher mit dem Alter, mit der Alterskurve gehen, kommen wir beim 90-Jährigen, die dann die Porsches benutzen, oft sind wir im Prozentbereich, also 1 auf 100. Das ist ein ganz, ganz starker Anstieg, gilt für Männer und Frauen, ist bei Männern noch etwas deutlicher ausgeprägt als bei Frauen im Alter zwischen 40 zwischen 20 und 40 bei Pilleneinnahme. Schwangerschaft ist das Risiko bei den Frauen etwas höher. Modellrechnung ergibt, dass in 6 EU-Staaten jährlich über 400.000 tiefe Beinvenenthrombosen auftreten, über 300.000 Pulmonalembolien, und dass tatsächlich eine hohe Anzahl, knapp 400.000 Patienten, an der venösen Thromboembolie versterben. Und darum hat sich die ISTH, die International Society of Thrombosis and Hemostasis, entschlossen, man muss überall auch mitmachen, auch bei irgendwelchen Days oder Nights oder so, heute ist glaube ich auch wieder irgendeine lange Nacht von irgendwas, ja, den World Thrombosis Day zu machen, der wird am 13. Oktober erstmals stattfinden, weltweit, und das ist der Geburtstag vom Herrn Virchow, der auch die Virchow'sche Trias beschrieben hat. Nun, Risikofaktoren, wie kann man denn überhaupt das individuelle Risiko abschätzen? Da ist einmal ganz sicher das exponentielle Risiko, und da kommt sehr intensiv das Trauma herein. Nicht nur die Schenkelhalsfraktur, aber auch der Sturz überhaupt und die Verletzung der unteren Extremität, auf die ich auch in Studien Ihnen ein wenig was zeigen möchte, weil es teilweise hier ganz interessante neuere Studien oder Meta-Analysen gibt. Und das dispositionelle Risiko, angeborene, erworbene, personenbezogene Faktoren, das Alter ist hier ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kommen wir in Summe zu einer Einschätzung, niedrig, mittel, hoch in Risikogruppen, die natürlich in der Praxis, wir haben nicht immer alle Apps zur Verfügung, aber die eine Summe auch an Risikofaktoren ist. Und hier sind sie schon, diese gigantische Anzahl von Risikofaktoren, die man hier sicherlich auch noch fortsetzen könnte, aber Sie sehen hier ganz, ganz wichtige, also Advancing Age haben wir schon besprochen. Übergewicht ist auch eines. Die Vorgeschichte von venöser Thromboembolie ist sicher ein ganz gravierender Risikofaktor und ganz besonders und eben zeitlich beschränkt hier der chirurgische Eingriff bei der proximalen Hüftchirurgie, bei der traumatischen kommt beides zusammen, dann das Trauma und die aktive Tumorerkrankung, die auch ganz ein wesentlicher Risikofaktor ist, wo wir in der letzten Zeit doch vieles auch zusätzlich gelernt haben. Aber in Summe muss man hier sagen, einfach multikausal, und das trifft natürlich bei alten Menschen besonders häufig zu. Und nun zu meinem Fallbericht. Eine Patientin ist 87 Jahre in der Vorgeschichte, also hat sie eine koronare Herzkrankheit, die aber mit einer Stammstenose, einem Stent dort hervorragend versorgt ist, hat Clopidogrel und eine Demenz vom Alzheimer-Typ und setzt sich ans Bett nur. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch alleine auf die Toilette gegangen und kommt zurück und rutscht nur vom Bett hinunter und hat selbst sofort gesagt, so, jetzt ist irgendwas gebrochen. Und es war dann eine Schenkelhalsfraktur, die mit einer dynamischen Hüftschraube versorgt wurde, die Operation komplikationslos. Sie wurde dann auch noch auf einer Rehab, die aber spezifisch für ältere Patienten ist, aufgenommen und hat dann 5 Wochen niedermolekulares Heparin bekommen. Es handelt sich, ich kenne den Fall ganz genau, nämlich um meine Mutter. Und das Ganze war im letzten Jahr. Und wir werden auf diese Patientin noch einmal zurückkommen. Ich muss trotzdem viel über Heparine reden, weil das Thema, das wir heute haben, Trauma, ja, da ist es so, du hast die neuen Antikoagulantien erwähnt, ich werde natürlich auch darauf eingehen, muss man, bleibt ja irgendwie gar nichts anderes über, aber sie sind in diesen Indikationen gar nicht untersucht und auch nicht zugelassen. Nun, Heparin, niedermolekulare Heparine und Vitamin-K-Antagonisten, das haben wir einfach seit langer, langer Zeit. Ich weiß nicht, war das vielleicht mein Handy, dann sage ich Entschuldigung. Heparin und niedermolekulare Heparine und die Vitamin-K-Antagonisten, die wir seit dem Ende der 50er Jahre bereits haben. Aber das eine muss man eben spritzen, das ist eben nach wie vor so, und das andere muss man messen. Und natürlich ist es gut, hier neue Antikoagulantien zu haben, aber es gibt Basismaßnahmen, Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Anleitung zu Eigenübungen, also da sind wir ja ganz professionell hier auch versorgt. Ich habe übrigens, Flugthrombose ist nicht das heutige Thema, ich weiß, aber gestatten Sie mir einen kleinen Abschweife. Es gibt tatsächlich jetzt eine sehr schöne Studie, die ich im Zuge dieser Vorbereitung auf dich auch gestoßen bin, und man kann tatsächlich durch Fußwippen, Gymnastik, den Flow in der Poplite sehr, sehr gut erhöhen, wenn man das macht während einer langen Flugreise in der Economy Class. Und Piloten haben kein erhöhtes Risiko, das weiß man auch seit kurzem. Physikalische Maßnahmen, medizinische Thromboseprophylaxe. Und dann gibt es die intermittierende pneumatische Kompression, die Sie da rechts unten sehen, die sehr wirksam ist, genauso wirksam wie niedermolekulares Heparin, allerdings nicht angenehm und auch nicht ganz günstig, und man muss das in einem Haus zur Verfügung haben oder man muss es anmieten. Und natürlich die medikamentösen Maßnahmen und welche Medikamente stehen uns da zur Verfügung. Die wichtigsten sind hier das niedermolekulare Heparin, das von der Parimnux. Die Vitamin-K-Antagonisten sind in der Prophylaxe wahrscheinlich wirksam, aber die haben wir eher, wenn wir andere Indikationen haben, dass wir Patienten dann wieder umstellen. Zum Beispiel nach einer Fraktur können die Patienten nach einer initialen, normalen, also niedrig- oder Hochdosis, aber Prophylaxedosis, keine therapeutische Dosis, wieder auf Vitamin-K-Antagonisten ab dem 2., 3., 4., 5. Tag eingestellt werden, soll zu dem Zeitpunkt natürlich keine klinisch aktive Blutung vorhanden sein. Und dann haben wir auch neu die direkten Antikoagulantien, Faktor 2a-Antagonisten, das Dabigatran, Faktor 10a-Antagonisten, Rivaroxaban und Apixaban, sind in einer Reihe von Indikationen bereits zugelassen, Vorhofflimmern, das Rivaroxaban zur Therapie der venösen Thromboembolie, und eine Positive Opinion haben auch die zwei anderen Pradaxa und Eliquis. Und in der Prophylaxe der elektiven Hüft- und Kniegelenksersatzes und sonst nirgends. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Wenn wir uns jetzt die Eigenschaften der parenteralen Antikoagulantien anschauen, da ist bei dem niedermolekularen Heparin einfach wichtig, dass wir uns merken, über 80% wird über die Niere ausgeschieden, also eine eingeschränkte Nierenfunktion führt zur Kumulation. Und wir sehen es immer wieder bei, es sind natürlich eher die Alten mit der Multimorbidität, die eine koronare Herzkrankheit haben, vielleicht einen Stent, eine Kombination von Acetylsalicylsäure, Clopidogrel, dann entweder eine Thrombose oder ein hohes Thromboserisiko, dann niedermolekulare Heparine bekommen und mit einer Nierenfunktionseinschränkung und wo sich dann die Halbwertszeit drastisch erhöht und wo wir dann bei diesen multimorbiden Patienten, besonders mit den therapeutischen Dosen, die zusätzlich gegeben werden, die alten Frauen, die nicht sehr schweren Frauen, wo wir dann die Retroperitonealblutungen sehen oder die Blutungen überhaupt. Also darauf ist sicherlich spezifisch zu achten. Ja. Auch ein besonderes Augenmerk, weil es immer wieder auch passiert, Patienten sind unter Antikoagulantien, zum Beispiel Makoma-Syndrom oder auch jetzt unter dem Dabigatran. Es ist, das Makoma klingt lange nicht ab, das Dabigatran vielleicht länger nicht, weil der Patient niereninsuffizient ist. Und dann kommt er sie ins Spital mit einer internistischen Erkrankung, mit einer Fraktur. Und der erste Gedanke, das hören wir ja immer und das ist so wichtig, Thrombose, Prophylaxe und das Antikoagulans, was der aber bis jetzt geschluckt hat, ist noch gar nicht weg. Ja? Und dann in diesen Phasen, und das dauert oft lang, bis die Antikoagulantienwirkung abgeklungen ist, wenn man es nicht bei Vitamin-K-Antagonisten mit Vitamin-K antagonisiert, das kann oft 10, 14 Tage dauern, die INR ist noch immer bei 2,0 und gleichzeitig hat der Patient vielleicht schon, weil er eine Vorgeschichte von Thrombosen hat, einmal 60 Lovenox, sage ich jetzt, aber, oder einmal 7500 Phragmin. Und das ist natürlich auch für diese alten Personen oft zu viel. Das von der Parinux ist ein gegen den Faktor 10 gerichtet, wird auch renal metabolisiert, hat eine längere Halbwertszeit. Und das sind die oralen. Also die wir hauptsächlich so lang schon kennen, Warfarin, Fenprocumon, Acinocumarol, Fenprocumon ist Makoma, Acinocumarol ist das Syndrom, dann die neuen, nach dem Alphabet, Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban. Sie wissen über die Lebersynthese-Herabsetzung, Faktor 10, Faktor 2, Faktor 10, Hemmung. Was ist wichtig, renale Clearance hier zu beachten beim Dabigatran? Die Halbwertszeit ist ziemlich ähnlich beim Dabigatran hier am längsten. Und Antagonisten gibt es für die nicht, aber es ist so, dass sie ja rascher abklingen als zum Beispiel das Fenprocumon, besonders Apixaban, Rivaroxaban bei normaler Nierenfunktion und auch das Dabigatran klingen in spätestens 48 Stunden völlig ab. Ja, die Clotting-Cascade haben wir immer wieder gelernt und die direkten richten sich gegen das Thrombin oder das Anti-10A. Man kann sie schlucken, sehr angenehm, muss es nicht spritzen. Man muss sie gar nicht kontrollieren, sage ich jetzt einmal. Es wird schon immer wieder auch den einen oder anderen Fall, aber besonders im stationären Bereich, nicht im ambulanten bis jetzt, wo wir vielleicht auch ein Monitoring wollen und die Indikationen, die habe ich Ihnen schon genannt. Thrombose, Vorbeugung, Hüft- und Kniegelenksersatz, Vorhofflimmern, tiefe Venenthrombose, Pulmonalembolie, das niedermolekulare Heparin, das wir in der Traumatologie immer noch einsetzen und einsetzen müssen und etwas anderes nicht einsetzen können, außer in, ich weiß nicht, Ausnahme von der Ausnahme. Wir unterscheiden, und das verwirrt natürlich auch immer wieder, ja, diese Prophylaxe-Therapie. Wir haben die therapeutische Dosis, wir haben die Prophylaxe-Dosis und da haben wir wieder die Prophylaxe-Dosis. Beim niedrigen Risiko gehen wir eigentlich gar nichts, deswegen ist hier nur das mittlere Risiko und das hohe Risiko. Aber die Dosis beim mittleren Risiko hat sich zum Teil schon, obwohl die Studien da sind und auch vorhanden in der Allgemeinchirurgie, auf die ich hier nicht eingehe, ist manchmal schon fast ein wenig unmodern geworden, weil es auch oft schwierig ist, eine Zuordnung der Patienten dann auf diesen Stationen durchzuführen vom Risiko her. Das wären zum Beispiel 20 Milligramm Lovenox oder 2500 Fragmin. Das hohe Risiko sind dann die höheren Dosierungen, aber man muss einfach nachschauen in der Fachinformation, weil das für viele gibt es die anderen Studien, wir haben die anderen Dosierungen, wir haben einmal Milligramm, wir haben einmal Einheiten, Anti-10A-Einheiten. Also man muss einfach nachschauen, wie ist das Medikament zugelassen. Darum habe ich auch hier nichts Spezifisches hingeschrieben. Und dann haben wir natürlich die therapeutische Dosis. Und dann spielen wir uns auch immer wieder mit halbtherapeutischer 75% Dosis, wo es praktisch in der Prophylaxe keine Studien gibt, ja, außer bei der nicht wirklich, also kontrollierte Studien gibt es eigentlich gar nirgends. Ja. Nur bei Tumorpatienten, da gibt es Studien mit diesen Dosen, bei Karzinompatienten mit Venenthrombose. Also eher ist es durchaus so, wenn wir an Hochrisiko-Prophylaxe denken, dann müssen wir das nicht wirklich adaptieren oder gar nicht adaptieren, außer wie gesagt, in einer ganz besonderen Ausnahme, rezente Vorgeschichte von Thrombosen, ganz besonderes Thromboserisiko. Im Allgemeinen gilt eine fixe Dosierung, so sind die Daten, so ist die Zulassung und so sind die Leitlinien. Es gibt eine Reihe von zugelassenen niedermolekularen Heparinen. Wo ich Ihnen Daten zeigen möchte, und ich habe mich auch ein wenig auf dieses konzentriert, ist die Immobilisation der unteren Extremität. Das gilt nicht nur für den alten Patienten, sondern auch für den jungen Patienten, wo wir eigentlich in Mitteleuropa und Südeuropa, auch Italien, Deutschland, uns deutlich unterscheiden von allen anderen, weil nämlich in internationalen Leitlinien für diese Gruppe der Patienten, die sich das Bein brechen und dann einen Gipsverband haben, eigentlich keine Thromboseprophylaxe empfohlen wird. In unseren Leitlinien, in den deutschen, österreichischen, italienischen, haben wir das vorhanden und wird empfohlen. Und es ist so, dass das Blutungsrisiko bei diesen Patienten nicht erhöht ist. Niedermolekulares Heparin gegen Placebo, eine Meta-Analyse, wo 5 Studien zusammengefasst sind. Und Sie sehen hier den Vorteil für das niedermolekulare Heparin im Vergleich zum Placebo. Das ist eine neuere Studie, die von der Parinux mit Nadroparin vergleicht, also nicht mit Placebo, relativ rezent, wo über 1000 Patienten mit einem Gipsverband Verletzung der unteren Extremität rekrutiert wurden und das Blutungsrisiko bei diesen Patienten sehr gering, eine schwere Blutung bei diesen über 1300 unter von der Parinux keine, unter dem niedermolekularen Heparin. Ich glaube, das werde ich nicht so in extenso besprechen. Die haben ein relativ junges Alter gehabt, aber wir haben auch hier den Vorteil, wir haben, auch hier ist nicht, aber das von der Parinux ist jedenfalls besser gewesen, Overall Comparison hier im Vergleich zu dem Nadroparin. Also vielleicht haben wir hier auch noch eine Verbesserung und eine neue Leitlinie in diese Richtung. So, perioperative, postoperative Prophylaxe, große Allgemeinchirurgie, orthopädische Operationen und natürlich der internistische Patient. Das sind die Klassiker für die Prophylaxe beim internistischen Patienten. Bei der stationären Aufnahme mit der Immobilisation, der akuten Infektion, der Herzinsuffizienz, die Hochdosisprophylaxe. 4.000 bis 5.000 Anti-10A-Einheiten sind es meistens und nur bei den Tumorpatienten haben wir dann eine Verlängerung dieser Prophylaxe. Nun, wir haben im letzten Jahr Leitlinien oder dieses Jahr, publiziert sind die dieses Jahr geworden, Leitlinien, mehrere Fachgesellschaften, Orthopädie, Hämatologie, Onkologie, Traumachirurgie, Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin, die in erster Linie auf den SCCB-Guidelines basieren, aber zum Beispiel bei der Immobilisation der unteren Extremität auch davon abweichen. Nun, beim totalen Hüft- oder Kniegelenksersatz, das ist der elektive Patient, das ist nicht der Traumapatient, haben wir eine breite Palette an Möglichkeiten, niedermolekulares Heparin, von der Parinux und die neuen Antikoagulantien, bis zu 35 Tage, obwohl die Studien eigentlich nicht wirklich gut dafür ausgerichtet sind, für den Kniegelenksersatz. Und dann für die anderen großen orthopädischen Operationen ist nur das niedermolekulare Heparin. Arthroskopie, eigentlich, wenn keine Vorgeschichte von Thrombosen ist, wenn keine große Operation gemacht wird, keine Thromboseprophylaxe, ansonsten niedermolekulares Heparin für zumindest 7 Tage. Verletzungen der unteren Extremität, niedermolekulares Heparin in Hochrisikodosierung und Prophylaxe, bis der Gips weg ist und der Patient mobilisiert ist. Und dann zur Hüftgelenksfraktur, niedrig molekulares Heparin in Hochrisikodosierung oder das von der Parinux bis zu 35 Tage. Hier haben wir auch die Studien mit der verlängerten Prophylaxe, die von Vorteil sind. Wie gesagt, noch keine Studien und es ist mir auch nicht bewusst, dass eine im Gange ist. Ja, ich habe es vielleicht aber nicht alle durchgeschaut jetzt. Mit den neuen Antikoagulantien. Sie können natürlich die Patienten, wenn sie vorher schon neue Antikoagulantien hatten, nach der Operation wieder auf die neuen Antikoagulantien einstellen. Aber es ist für die peri- und postoperative Thromboseprophylaxe in der Hüftfrakturchirurgie nicht zugelassen. Nun zurück zu meinem Fallbericht. Diese Patientin hatte dann 5 Wochen niedermolekulares Heparin, nachdem sie eine sehr zarte Dame ist von knapp 50 Kilogramm und auch des Clopidogrel ist, war ich durchaus mit den Kollegen einverstanden, es bei 5 Wochen zu belassen. Sie war nicht ganz mobil, aber teilmobilisiert. Nach weiteren 4 Wochen hat sie dann eine Synkope gehabt einmal. Naja, einmal eine Synkope, hat sich aber schnell erholt. Nachdem die Pflegerin sie dann wieder aufs Bett gelegt hat, haben wir uns nicht so wirklich ganz viel gedacht, aber eine Woche drauf hat sie dann plötzlich massive Thoraxschmerzen bekommen und ist im Spital aufgenommen worden und ist dort ist am Abend aufgenommen worden, dann war viel zu tun und es ist sehr schwierig, weil diese Operation, die war eigentlich nicht mehr wirklich so in Erinnerung. Ja, es waren irgendwie so 3 Monate her, man hat es zwar noch gesehen, aber man hat ja auch nicht so viel Zeit, überall hinzuschauen. Die Mutter selbst, die hat sich sowieso nicht merken können das und hat das gar nicht berichtet. Der Vater hat das auch nicht berichtet, die Pflegerin auch, ja, nicht. Also das war den Kollegen eigentlich gar nicht bewusst, dass da eine Operation und dieses Trauma in der Vorgeschichte war. Und man hat eigentlich wegen der Verschattung auf eine Pneumonie gedacht und hat sie auch so behandelt. Und erst am nächsten Tag ist dann durch die zentrale PE festgestellt worden. Und sie ist dann mit Rivaroxaban über 4 Monate behandelt worden. Das war dann eigentlich letztlich komplikationslos. Aber es ist, man sieht auch an diesem Fall, es ist gar nicht so leicht, dann in der Summe der Fälle dann immer an alles zu denken. Und auch hier die Pulmonalembolie wäre vielleicht untergegangen, wenn man nicht auf diese Vorgeschichte hingewiesen hätte. Ja, bei Verletzungen der unteren Extremität mit Immobilisation und bei der muskuloskeletalen Traumachirurgie wird eine Thromboembolie-Prophylaxe mit niedermolekularem Heparin durchgeführt und neue Antikoagulantien haben wir nur beim elektiven Knie- und Hüftgelenksersatz. Danke.